Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt, der steht in der Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 21. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Guten Morgen auch nochmal von mir. Ich habe eine ganz kleine Frage zum Einstieg. Wann ist das Ende der Zeit? Wann ist das Ende der Welt? Wahrscheinlich ist es eine Frage, die man recht klassischerweise so mit Religionen oder Kirchen verknüpft. Weltuntergang oder Apokalypse oder Ende der Welt, Endzeit, die letzten Tage oder, wie es hier im Text hieß, Ende der Zeit. Päpste, Mönche, Astronomen, Theologen, Prediger wie Pfarrer oder auch Sektenführer und Könige und Wissenschaftler errechneten Termine, wann die Welt mit Sicherheit zu Ende gehen wird und untergehen wird. Selbst Martin Luther ging von verschiedenen Terminen zwischen 1532 und 1541 aus. Aber auch andere bekannte Menschen wie Christoph Kolumbus. Christoph Kolumbus war sich sicher, die Welt wird 1666 untergehen. Isaac Newton hat noch eine Chance, sein Termin liegt bei 2060. Vor ein paar Jahren sorgte der Maya-Kalender für größere Furore. Da wurde das Ende der Welt auf den 22.12.2012 datiert. In Filmen geht es häufig um Weltuntergangsszenarien, in Verschwörungstheorien auch. Viele Leute interessiert, wann es mit uns hier zu Ende geht und wie. Manchmal oder vielleicht oft mit aberwitzigen Ergebnissen. Gerade in den letzten Monaten kann man allerdings auch immer öfter wahrnehmen, dass so ein ganz neues Bewusstsein dafür zu entstehen scheint, dass unsere Erde vermutlich nicht ewig existieren wird. Zumindest nicht in der jetzigen Form. Und zumindest nicht mit uns Menschen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Greta Thunberg hat es letztes Jahr auf der UN-Klimakonferenz so ausgedrückt. Da sagt sie: Was ich auf dieser Konferenz zu erreichen hoffe, ist die Erkenntnis, dass wir einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind. Zuerst müssen wir dies erkennen. Und dann so schnell wie möglich etwas tun, um die Emissionen aufzuhalten und versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Der Gedanke, dass die Erde oder zumindest die Menschheit auf dieser Erde irgendwann ein Ende hat, scheint mehr und mehr in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Vielleicht würden Klimaaktivisten sagen, dass jetzt bald das Ende der Zeit ist, wenn nicht endlich was geändert wird. Vielleicht ist es auch deine Meinung. Vielleicht ist es auch deine Angst oder deine Hoffnung. Natürlich hat auch die Bibel eine Meinung zu der Frage, wann das Ende der Zeit ist, wann die letzten Tage losgehen. Und die Antwort lautet: Es war schon. Beziehungsweise, es ist gerade. Beziehungsweise, es kommt noch. Beziehungsweise, hä? Was ist hier los? Wer vergangene Woche da war, erinnert sich hoffentlich noch an Christians Predigt. Er hat dargestellt, wie an Pfingsten eine Gruppe aus 120 Leuten den Heiligen Geist bekommen hat. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und das hatte zur Folge, dass sie in verschiedenen Sprachen redeten, sodass die Leute in Jerusalem, die wegen des Pfingstfestes, was ein jüdisches Fest war, die da waren und aus völlig verschiedenen Ländern kamen, jeder das Evangelium in seiner Sprache hören konnte. Und Christian hat dargestellt, wie der Heilige Geist in der Form Sprachbarrieren überwunden hat. Und der Text endete dann damit, dass die Leute sich fragten, was das alles zu bedeuten hat. Und einige zu dem spöttischen Schluss kamen, dass die wohl betrunken waren. Und dann passiert was Spannendes. Der Text, der jetzt gerade eben vorgelesen wurde, ist der erste Teil der Erklärung Petrus, was kurz davor passiert ist. Also der Heilige Geist kommt und das in Form von Flammen, die die Leute über dem Kopf haben und sie reden in verschiedenen Sprachen und die Zuhörer sind irgendwie zu Recht verwirrt. Was bedeutet das? Und dann tritt Petrus vor die Menge und predigt zu den Leuten in Jerusalem. Und im Prinzip predige ich jetzt über die Predigt von Petrus. Zumindest seinen ersten Teil. Nächste Woche hören wir den zweiten Teil seiner Predigt. Nur ein kleiner Gedanke vorweg. Der Petrus, der hier predigt, ist der Jünger Petrus, der 53 Tage vorher behauptet hat, Jesus nicht mal zu kennen. Der zu feige war, sich zu Jesus zu halten, als der gefangen genommen wurde. Und jetzt steht er vor einer Masse von Leuten, die es vielleicht sogar gut gefunden haben, dass dieser Jesus hatte sterben müssen. Und erklärt ihnen das Evangelium, das, was 53 bzw. 50 Tage vorher geschehen ist, Jesu Tod und Auferstehung. Das ist eine Sache, eine Veränderung, die der Heilige Geist bewirkt hat und heute immer noch bewirken kann. Aus Petrus dem Verleugner, Petrus zu machen, den Fels, was sein Name auf Griechisch bedeutet, Petrus den Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Und das beginnt am Pfingsten. Und ohne, dass ich anmaßend sein will, ist auch, dass ich jetzt hier stehen darf und über den Text predigen darf, Wirken des Heiligen Geistes. Und auch Verständnis für Gottes Wort zu schenken, ist Wirken des Heiligen Geistes. Und von einer Predigt oder von Liedern oder von irgendwas, was hier im Gottesdienst geschieht, herausgefordert zu werden oder ergriffen zu werden oder das erste Mal sowas zu verstehen, ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt. Heute. Steffen hat vor 2 Wochen erwähnt, wie Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool mit dem Anspruch angetreten ist, im Verein und in der Stadt aus Zweiflern Glaubende zu machen. Der Heilige Geist macht auf eine viel existenziellere Art aus Zweiflern Glaubende. Und nicht nur das, sondern er macht auch aus Zweiflern Zeugen. Er macht aus Zweiflern Glaubende und aus Glaubenden Zeugen. Leute, die von ihrem Glauben weitererzählen. Und damit meine ich nicht in erster Linie jemanden wie Petrus oder auch jetzt nicht mich, der jetzt hier vorne steht, sondern uns alle. Der Heilige Geist kann aus uns Leute machen, die die gute Nachricht von Jesu Tod und Auferstehung weitererzählen. So wie Petrus hier in dem Text. Willst du das? Und Petrus hält sich dann auch gar nicht lange mit dem spöttischen Vorwurf auf, dass die Apostel betrunken wären, sondern kommt direkt zu dem, was er eigentlich sagen will. Nämlich der Erklärung dessen, was kurz vorher geschehen ist. Was war das? Vers 16. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und dann zitiert er das, was der Prophet Joel angekündigt hat und was da gerade in Erfüllung gegangen ist. Die Verse 17 bis 21 in unserem Text sind ein direktes Zitat aus Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Joel war ein Prophet im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, der, man weiß es nicht ganz genau, aber mindestens 500 Jahre vor Christus gelebt hat. Und er war als Prophet jemand, der den Leuten Botschaften von Gott mitgeteilt hat. Und von dem gibt es auch ein ganz kurzes Buch in der Bibel, das nur schwer zu finden ist, weil es nur 4 Kapitel hat, aber das eine riesige Botschaft enthält. Und einen Teil davon zitiert Petrus hier. Und wenn diese Predigt von Petrus eine Hausarbeit an der Uni wäre, würde er mit Sicherheit Probleme mit seinem Prof bekommen, weil er direkt die ersten Worte des Zitats falsch wiedergegeben hat. die Aussage, am Ende der Zeit, wird vom Propheten Joel eigentlich gar nicht verwendet. Aber Petrus verwendet sie sehr bewusst und ich glaube absichtlich, weil er damit was sehr Wichtiges und überragend Großes verdeutlichen will. Ab heute hier, Pfingstfest in Jerusalem im Jahr 33, 34, 35 nach Christus, beginnt etwas Neues. Heute erfüllt sich das, was Joel damals schon angekündigt hat. Ab heute beginnt ein neuer Zeitabschnitt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ab heute beginnt das Ende der Zeit. Was für ein komischer Begriff. Der Anfang vom Ende der Zeit. Ermutigend ist es nicht, finde ich. Klingt zumindest nicht ermutigend. Eher so, ja, typisches Religionsgerede vielleicht. Aber irgendwie dann auch überwältigend, der Anfang vom Ende der Zeit. Vielleicht war jemand von euch dabei, als die Berliner Mauer fiel. Und mich würde es echt mal interessieren, so ob jemand von euch sogar vor Ort war in Berlin. Ich selbst kann es mir nur vorstellen oder versuchen vorzustellen, wie das womöglich gewesen sein könnte, was das für Gefühle ausgelöst hat, bei sowas Großem, bei sowas Weltbewegendem, Weltveränderndem dabei zu sein. Und das live vor Ort mitzuerleben, ob man es in dem Moment überhaupt greifen kann. Zu erleben, wie Geschichte hautnah geschieht. Und man ist selbst plötzlich Teil davon. Vielleicht löst es Verwirrung aus. Oder Freude. Oder Ungewissheit. Oder überwältigt sein. Oder auch Angst. Vielleicht so in der Art und noch viel, viel krasser ist das Geschehen, das Petrus hier beschreibt. Gottes Geist läutet ein neues Zeitalter ein. Und es geht das in Erfüllung, was der Prophet Joel Jahrhunderte vorher angekündigt hat. Nämlich das Ausgießen oder Ausschütten des Heiligen Geistes auf alle Menschen. Wie sich am Dienstag die Wolken über Potsdam ausgeschüttet haben. So in der Art, vielleicht. Gott erfüllt seine Zusagen zu 100%. Und er erfüllt sie zu seiner Zeit. Und auch das zu 100%. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis das, was Gott durch Joel angekündigt hat, wirklich passiert ist. Aber es ist eingetroffen, weil Gott zu seinen Zusagen steht. Kannst du das glauben? Kannst du darauf vertrauen? Willst du das überhaupt? Und es mag verrückt klingen, aber das Erfüllen dieser Zusage findet, beziehungsweise fand, am Ende der Zeit statt. Was ja dann bedeutet, dass mit Pfingsten das Ende der Zeit begonnen hat. Was ist damit gemeint? Ich finde, der Begriff an sich, also Ende der Zeit, klingt erstmal eher einschüchternd, weil irgendwas zu Ende geht. Und zwar etwas, was offensichtlich unsere Existenz betrifft. Und wenn man sich die Verse, die dann darauf folgen, anschaut, klingt es ja auch irgendwie krass. Furchterregende Dinge werden geschehen. Blut, Feuer, Rauchwolken, die Sonne verfinstert, der Mond blutrot. Muss man erstmal durchatmen. Und wir wollen mal schauen, ob wir es ein bisschen entschlüsselt bekommen, was gemeint ist und ob das wirklich so übel und schlimm ist, wie das klingt. Und wie immer, was das mit uns zu tun hat. Wenn es in der Bibel um Prophezeiungen geht, wie hier in unserem Text, dann geht es dabei manchmal um Dinge, die sehr schnell eintreten werden. Manchmal geht es um Sachen, die sehr weit in der Ferne liegen. Manchmal geht es um Sachen, die das Ende der Welt betreffen. Manchmal um Ermutigung für den Alltag. Manchmal um bildhafte Beschreibungen des Ist-Zustandes. Und manchmal um alles auf einmal. Dabei ist die Sprache manchmal sehr klar und manchmal sehr aufgeladen mit Metaphern, weil Dinge beschrieben werden, die schwierig sind mit unseren Worten und unserem Verstand zu fassen sind. Falls ihr jemals schon mal einen Blick in das Bibelbuch Offenbarung geworfen habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Auch hier an der Stelle, die Petrus zitiert, geht es irgendwie so ein bisschen um alles auf einmal. Um Zukünftiges, um gerade Geschehendes, um das Ende der Zeit. Und dieses Ende der Zeit beginnt für Petrus mit Pfingsten. Und ist was total Geniales. Warum? Ich glaube, man kann hier in dem Text, oder was heißt ich glaube, man sieht in dem Text vielmehr drei Merkmale, die dieses Ende der Zeit charakterisieren. Also einfach, wenn man die Verse durchgeht, sieht man, der Heilige Geist für alle Menschen. Krasse Zeichen am Himmel und auf der Erde, also die in Vers 9, 10 und 20 erwähnten furchterregenden Dinge. Und als drittes am Ende, Rettung für alle, die den Namen des Herrn anrufen. Was auch immer das genau heißt. Alle drei Sachen wollen wir uns mal anschauen und dann auch gucken, was das bedeuten kann. Der Heilige Geist für alle Menschen, Verse 17 und 18. Die Situation im Alten Testament, also zum Beispiel auch zu der Zeit, als der Prophet Joel gelebt hat, sah so aus, dass nur einige ausgewählte Personen von diesem Heiligen Geist erfüllt waren. Leute wie Mose oder der König David oder Propheten wie eben Joel oder Priester, die zum Beispiel für die Abläufe im Tempel zuständig waren. Und dann auch manchmal nur für eine bestimmte Zeit. Der Heilige Geist war also irgendwie was Exklusives. Dabei zwar auch immer schon Geschenk Gottes, aber vor allem da, wo Leute für ihren Dienst oder für ihre Arbeit befähigt werden sollten, wenn sie irgendeinen besonderen Dienst zu tun hatten. Mit dem Geist erhielten Personen also Gaben oder Fähigkeiten. Außerdem war damit meist ein großer Segen verbunden für die Leute. Ein ganz kleines Beispiel aus dem zweiten Buch Mose, also ziemlich am Anfang der Bibel, das zeigt, dass das gar nicht unbedingt so völlig abgefahren oder übernatürlich war, sondern, also schon natürlich übernatürlich, aber oft ganz praktische Auswirkungen haben konnte. Es geht darum, dass Gottes Heiligtum, die Stiftshütte, gebaut werden soll. Und dafür erhält einer der Kunsthandwerker Gottes Geist und damit Weisheit und Verstand und handwerkliches Geschick. Also irgendwie Befähigung für seine Aufgabe und Segen. Und was Joel jetzt hier ankündigt und Petrus dann aufgreift, ist die Zusage Gottes, irgendwann wird eine Zeit kommen, da werde ich meinen Geist nicht nur so ein paar ausgewählten Leuten schenken, sondern allen. Und damit werde ich nicht nur ein paar ausgewählten Leuten die Möglichkeit geben, befähigt zu werden, sondern alle haben die Möglichkeit. Und um es ganz deutlich zu machen, zählt er hier Söhne und Töchter auf, Junge und Alte, Diener und Dienerinnen und zeigt damit, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welches soziale Milieu, der Heilige Geist ist für euch alle. Er wird euch befähigen und ein Segen sein und noch vieles mehr. Und das passiert an Pfingsten. Und wir werden in den nächsten Wochen noch davon hören, wie es nicht bei diesen 120 Leuten, die da am Anfang zusammen waren und den Heiligen Geist bekommen haben, bleibt, sondern sich der christliche Glaube und damit der Heilige Geist und sein Wirken über Ländergrenzen, über Altersgrenzen, über Geschlechtergrenzen, über Völkergrenzen, über Milieugrenzen hinweg ausbreitet und Menschen gesegnet und befähigt werden und mutig werden und alles geben, um die Botschaft zu verkünden, von der sie überzeugt sind, dass sie wahr ist. Nämlich die Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesu. Aus Zweiflern werden Zeugen. Wie ein Zeuge vor Gericht, der etwas, wovon er überzeugt ist, dass es stimmt und so passiert ist, bezeugt. Und damit habe ich jetzt ein Wort mit dem gleichen Wort erklärt, aber ich hoffe, es überzeugt euch trotzdem. Und man merkt, der Begriff Ende der Zeit, den Petrus hier verwendet, mag zwar vielleicht für einige furchteinflößend klingen oder abgefahren, beschreibt aber eigentlich was total Gutes. Er beschreibt eine sich endlich erfüllende Zusage. Und er beschreibt damit paradoxerweise den Anfang von etwas Neuem. Wie klingt das für dich? Nach typisch religiöser Spinnerei, weil es irgendwie um die Endzeit oder sowas geht? Oder nach was Erstrebenswertem? Oder tröstlich? Oder motivierend? Oder angsteinflößend? Oder herausfordernd? Es wird zum Glück noch abgefahrener. In den Versen 19 und 20 ist von furchterregenden Zeichen und Wundern die Rede. Und vielleicht denkt man, wenn man das liest, direkt an den vergangenen Dienstag mit dem Unwetter hier in Potsdam und Überschwemmungen und dem vollgelaufenen Kanal und Gewitter. Wenn ihr schon ein paar Erfahrungen mit christlichen Gemeinden und Kirchen habt, habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass es teilweise sehr schnell geschieht, dass Bibeltexte, die in irgendeiner Form was Zukünftiges beschreiben, so wie unser Text hier, verknüpft werden mit dem Weltgeschehen oder mit Naturphänomenen oder Naturkatastrophen und daraus dann so abgeleitet wird, ah ja, schaut mal, was hier beschrieben wird, passiert hier gerade und es kommt dann so zusammen. So ein bisschen wie ich das gerade mit dem Unwetter hier in Potsdam und den furchterregenden Dingen, die hier beschrieben werden, verknüpft habe. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wann das, was hier beschrieben wird, passiert. Und ich weiß auch nicht, wie genau das aussehen wird. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht, das so jetzt haarklein zu entschlüsseln. Ich habe eben ein paar Merkmale genannt, wie so prophetische Texte wie unser in der Bibel oft aufgebaut sind. Mit bildhafter Sprache und meist schwer zu sagen, was das überhaupt exakt bedeutet und auch wann das genau passieren soll. Und gleichzeitig findet man es ja dann doch interessant, was damit gemeint sein könnte und sagen zu können, wann das, was da gemeint ist, passiert. Zumindest wenn man daran glaubt, dass das in der Bibel steht, überhaupt wahr ist. Und da gibt es einen sehr wichtigen Schlüssel, um diese Verse hier einfach ein bisschen besser verstehen zu können. Und dieser Schlüssel steht in 2. Petrus 3, Vers 8. Also in einem Brief, den unser Petrus, der hier diese Predigt hält, selbst geschrieben hat, relativ am Ende seines Lebens. Und da schreibt er in einem Vers: Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Wenn wir uns unseren Text anschauen und dann so checklistenmäßig versuchen, so nacheinander abzuhaken, was schon passiert ist und was deswegen dann auch als nächstes kommen muss und was vielleicht noch nicht passiert ist, glaube ich, sind wir auf dem Holzweg. Heiliger Geist für alle, check. Dann müssen als nächstes die furchterregenden Dinge passieren. Ja, schon, wenn man sich so das Tagesgeschehen anguckt, check. Dann kommt hier als nächstes im Text Mond, rot wie Blut. Letztes Jahr Blutmond, check. So funktioniert der Text nicht. Und ich weiß, der Gedanke ist ein bisschen abstrakt, aber ich teile ihn trotzdem. Bei Gott funktioniert Zeit nicht linear. Also nicht 11.30 Uhr, 11.31 Uhr, 11.32 Uhr, wann ist er endlich fertig? 16.06., 17.06., 2019, 2020 und so weiter. Sondern wenn Gott ewig ist und allmächtig und irgendwie außerhalb von Zeit und Raum, dann ist er auch nicht an Zeit gebunden. Sondern alles liegt irgendwie auf einmal und komplett vor ihm. Und ich weiß, man kann sich's nicht so richtig vorstellen. Aber das heißt, dass nicht erst das und dann auf jeden Fall das und so weiter in einer für uns völlig logischen Reihenfolge passieren muss, sondern Zeit bei ihm anders funktioniert. 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und ein Teil von diesen hier beschriebenen Naturphänomenen und Geschehnissen haben sich auf jeden Fall schon erfüllt. Und das beschreibt uns Lukas, der die Apostelgeschichte und damit auch den Text aufgeschrieben hat, im ersten Teil seines eigentlich zusammenhängenden Berichtes, im Lukas-Evangelium, also seiner Biografie über Jesus. Und da berichtet er, dass bei der Kreuzigung Jesu sich mitten am Tag eine Finsternis im ganzen Land ausgebreitet hat und die Erde bebte. Warum? Weil damit und verknüpft mit Pfingsten das Ende der Zeit begonnen hat und sich dieser Ausblick aus dem Buch Joel da angefangen hat zu erfüllen. Und ein Teil davon erfüllt sich vielleicht momentan oder in den letzten Jahrhunderten oder in den nächsten Jahrhunderten. Und vielleicht sind diese Sachen Blut und Feuer und dichte Rauchwolken, wie es im Text heißt, vielleicht sind damit Kriege gemeint oder Naturkatastrophen. Vielleicht ist es auch viel metaphorischer gemeint und steht für was ganz anderes. Und es ist auch gar nicht schlimm, das nicht genau zu wissen. Weil ich denke, dass die Verse vor allem ausdrücken wollen, wundert euch nicht, wenn so Sachen passieren. Das gehört dazu. Zu dieser letzten Zeit, so komisch der Begriff und auch diese übernatürlichen Sachen vielleicht für dich klingen mögen. Und außerdem ist, wie so oft in der Bibel, das Entscheidende, das Wichtigste, sehr deutlich und klar. Vers 21. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und darin steckt vollends der Grund, warum das, was Petrus hier das Ende der Zeit nennt, oder die letzten Tage, wie es woanders heißt, nichts Angsteinflößendes oder vielleicht so ein bisschen spooky klingendes ist, sondern etwas sehr Geniales. Weil diese Zeit davon geprägt ist, dass Gott Menschen rettet. Menschen, die auf Jesus als ihren Retter vertrauen. Und als wenn das ganze Reden über das Ende der Zeit nicht schon verrückt genug wäre, stecken in der Aussage schon wieder mindestens zwei Anstöße oder Anstößigkeiten, falls es das Wort gibt. Wovor soll ich überhaupt gerettet werden? Und warum kann es nur Jesus? Ich will nochmal zurückkommen, ganz kurz auf Greta Thunberg und die neue oder zumindest stark intensivierte Klimaschutzbewegung. Wenn man da mit einer christlichen Brille draufblickt, ist es was eigentlich voll Unterstützenswertes. Worum es geht, ist mit einer biblischen Terminologie beschrieben, das Bewahren der Schöpfung, was voll gut ist. Und damit erfüllen Leute, die sich für Umweltschutz einsetzen, wahrscheinlich oft, ohne es zu wissen, einen biblischen Auftrag. Und immer mehr Menschen, zumindest nehme ich das so wahr, fangen an, ihren Lebensstil zumindest teilweise umzustellen und achten auf Nachhaltigkeit und schränken sich sogar teilweise selbst ein in Verbrauch, Konsum, was, glaube ich, auch voll gut ist. Und vielleicht ahnt ihr es schon, trotzdem gibt es da ein Aber. Aber auch verstärkte Bemühungen zum Umweltschutz werden die Welt nicht retten. Vielleicht kann der Klimawandel umgekehrt werden. Vielleicht können Emissionen verringert werden. Vielleicht kann was Großes erreicht werden, wenn viele Leute im Kleinen was verändern. Und ich denke, dass das gut wäre. Aber das wird die Welt nicht retten. Weil auch der Klimawandel nicht darüber bestimmt, wann die Welt hier zu Ende geht. Oder das Leben auf dieser Welt. Sondern Gott. Und weil der Platz des Retters schon besetzt ist. Und auf dem Stuhl sitzt nicht Greta Thunberg. Und es sitzt auch keiner von uns auf dem Stuhl, sondern Jesus. Sorry, not sorry. Denn das ist gut so. Alles andere wäre im Stil des Barons von Münchhausen, der sich an seinen eigenen Haaren versucht, aus dem Sumpf zu ziehen. Ein Bild, das mit meiner Frisur nicht funktioniert und zweitens physikalisch nicht möglich ist. Es brauchte den Eingriff von außen, weil wir uns nicht selbst retten konnten. Wir können vielleicht, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dafür sorgen, dass die Welt lebenswerter wird oder ein guter Lebensstandard für alle erreicht wird. Auch wenn ich da leider nicht allzu optimistisch bin, weil die letzten Jahrtausende Menschheitsgeschichte irgendwie auch recht deutlich gezeigt haben, wie wir Menschen ticken. Wir werden die Welt nicht retten können. Und ich weiß, das klingt für dich vielleicht wie ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich darum bemühen. Aber es ist nicht schlimm. Die Welt ist schon gerettet. Durch Jesus, der als Retter kam und schon alles getan hat, was nötig ist, um die Welt und damit uns zu retten. Kannst du das glauben? Und so muss es uns keine Angst machen, wenn Wissenschaftler zu dem Ergebnis kommen, dass dringend was passieren muss, weil es nicht fragwürdig ist, ob die Welt wohl noch zu retten ist oder nicht. Das steht nicht zur Debatte, weil Gott es schon längst geregelt hat. Er hat die Welt schon gerettet. Und so müssen selbst Berichte darüber, dass wir womöglich nur noch ein paar Jahre haben, bis der Klimawandel nicht mehr umkehrbar ist, uns eigentlich keine Angst machen. Weil darüber die große Wahrheit steht, dass Gott derjenige ist, der bestimmt, wann es hier zu Ende geht. Mit Jesu Tod und Auferstehung hat das Ende der Zeit begonnen. Und irgendwann wird das Ende der Zeit enden. In der Bibel wird es als das zweite Kommen Jesu bezeichnet. Das erste Mal kommt er als Retter und das zweite Mal als Richter. Keine Ahnung, wann das ist. Und dazwischen liegt die Zeit, die hier in unserem Bibeltext beschrieben wird. Die Zeit, in der Gott Menschen Rettung anbietet, durch Jesus. Und zwar allen, die darauf vertrauen. Unsere Zeit, heute. Vielleicht klingt es für dich intolerant. Warum diese Engstelle Jesus? Dann will ich dich herausfordern, den Blick auf das Alle zu werfen. Alle, die seinen Namen anrufen, werden gerettet. Wenn dieser Text eins zeigt, dann, dass Gott seine Zusagen, also seine Versprechen, erfüllt und 100% einhält. Und er wird auch das Versprechen 100% einhalten, alle zu retten, die ihm vertrauen. Petrus formuliert das in dem Brief, aus dem ich eben den Vers mit den 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag und andersrum vorgelesen habe, direkt im Anschluss daran so. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Ein Gott, dessen größtes Anliegen es ist, dass Menschen ihm vertrauen, zu ihm umkehren, sich von ihm retten lassen. und der dafür außerdem auch schon alles Nötige gemacht hat, wirst du nirgendwo sonst finden. Wonach suchst du noch? Amen.